Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nerds Podcast. Hier sprechen wir über Methoden, Trends und Strategien, wie ihr euer Business über Social Marketing verbessern könnt. Von Facebook bis LinkedIn, von E-Com über Lead-Generierung bis Brandbuilding, von B2C bis B2B. Heute für euch am Mikro Alexander Böker und Jan Stranghöner.
So, willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Nerds Podcast. Schön, dass ihr alle da seid. Wir sprechen heute über ein Thema, mal gucken, wie es sich entwickelt. Wir starten mit einer spannenden Frage. Jan.
Ja.
Trends im Marketing. Was löst das bei dir aus?
Die gleichen Gefühle, wie wenn man am 14.01. seine Neujahrsvorsätze schon wieder über den Haufen wirft. Das ist so nutzlos wie Neujahrsvorsätze.
Aber mein Feed ist voll von ganz vielen krassen Vorschlägen für Hacks, was es Neues gibt auf Plattformen und was jetzt alle machen müssen.
Ja, das ist spannend natürlich. Na, auf der einen Seite hast du ja ein Umfeld, in dem sich permanent durch Dynamik Dinge weiterentwickeln, aber du hast halt auch ein Umfeld, was sehr laut sendet und auch immer wieder ins Gespräch kommen muss. Ja, und deswegen werden, glaube ich, auch einfach sehr viele Sachen immer wieder als der neue heiße Scheiß nach oben gehalten. Mich nervt es ehrlicherweise an der Stelle, weil es halt den Fokus und so diese, also zum einen den Fokus und die Energie wegnimmt von dem, was halt einen Unterschied macht. So, und das ist so eine Berufskrankheit, die haben wir im Marketing, glaube ich, seit 10 Jahren, 15 Jahren, seitdem bestimmte Distributionskanäle notwendig geworden sind, um sich selber zu positionieren. Und da muss man ja für Gesprächsanlässe sorgen und Hacks und Tricks und der neue nächste Knopf im Ads Manager oder die neue nächste Formel oder das neue nächste Format, was alles abräumt, darüber lässt sich halt sehr einfach sprechen, weil du auf der Gegenseite FOMO-Effekte auslöst. Ja. Und Leuten sagst so, guck mal hier, ich habe was Neues gefunden, das musst du auch noch berücksichtigen. Ich frage mich halt manchmal, wann soll man sich das alles in der Form wirklich dann validiert auch mal zurechtlegen, um das sauber zu bewerten, ne? Weil ich glaube, also ich weiß auch von vielen Sachen, die sind halt einfach, die sind schick, nett, lustig, da kann man irgendwie drüber diskutieren und ganz viel Zeit füllen, aber ich habe selten gesehen, dass diese Hacks mal so auf einen betriebswirtschaftlichen Hebel runtergebrochen werden.
Ja, nachhaltig. Aber wie du schon sagst, ne, also ich glaube, wir sind beide in der Situation, dass es so ein bisschen nervt, weil es so viel Lärm erzeugt und eigentlich so eine Distraction davon ist und alle Leute so ein bisschen entlastet. Es gibt etwas Neues, dem muss ich nachgehen und deswegen muss ich mich nicht um die Basisarbeit kümmern, die tatsächlich Wert erzeugt. Weißt du, wo? Und die Story ist natürlich auch viel langweiliger, weil wir müssten eigentlich Jahr für Jahr sagen, ja, leider ist es immer noch so, dass 90% der Unternehmen diese Basisarbeit nicht machen, die sich auch nicht wesentlich verändert hat.
Ja, und halt einfach auch Gefangene von diesem Neues sind. Ne? Also ich meine, am Ende kann man jetzt auch sagen, ich höre seit 2 Minuten irgendwas im Nerds-Podcast und jetzt fangen die da an, mit so einer Meckerfolge reinzukommen. Ich wäre hier die gute Laune, nächster Hack und ich werde besser Folge. Das wird auch passieren, also bleibt da mal ruhig dran. Aber letztlich muss man ja auch ehrlich sagen, man beobachtet gerade im Markt schon auch eine Verschiebung von, wer hat sich denn um diese Hacks und Tricks und Co. gekümmert und immer gezeigt, dass die da vorne mit dabei sind. Und wie geht's denen gerade noch und kommunizieren die darüber? Ja. Und wer hat halt von Anfang an ja ein Stück weit eine andere Bewertungsbasis geschaffen, um Maßnahmen, Optimierungshebel, Kanäle, Formate, Skalierung richtig zu justieren?
So, und du hast es gerade gesagt, so ein bisschen gute Laune, zumindest finde ich, kann man jetzt zu diesem Zeitpunkt mal sagen, beruhigen wir uns.
Ja, auf jeden Fall.
Also jeder kann ein bisschen beruhigt sein, wenn er sagt, oh mein Gott, ich habe das alles nicht gemacht, was in den letzten 14 Tagen alles Neues passiert ist oder in den letzten 2 Monaten. Daran wird nicht das wird nicht entscheiden über Erfolg oder Niederlage. Da können wir alle, finde ich, ein bisschen beruhigter sein und ein bisschen ruhiger sein, sagen, Schritt zurücktreten und wir sprechen jetzt darüber, was macht tatsächlich einen Unterschied aus. Mhm. Das wäre doch schön.
Auf jeden Fall. Also letztlich muss man sich ja schon einfach Gedanken machen, was ist unsere Rolle und auch wie übersetzt man das dann am Ende, ne? Ja. So in so Setups. Und ich habe jetzt gerade frisch ein schönes Beispiel. Da kann man, also wenn man von außen das erste Mal drauf guckt, da kann man fachlich, inhaltlich, wenn man sich das einfach anguckt, was da verwendet wurde und wie diese Setups aufgebaut waren, die wir uns angeguckt haben, da kann man nicht groß irgendwelche Schnitzer finden, ne? Oder sagt jetzt, oh, da ist jetzt irgendwie eine Einstellung falsch oder die Kampagne A, warum hat man die jetzt so und so aufgebaut? Mittlerweile wird es ja sehr, sehr lean gebaut, sehr simpel gebaut. Mhm. Und Fancy Fails ist ja da das Thema, ne? Fancy Fails, Simple Scales, also alles vereinfachen und umbauen, so dass es möglichst dann auf die Maschine einzahlt, dass der Algorithmus arbeiten kann, wo man sich dann immer so ein bisschen aus der Verantwortung schleicht und zu sagen, ja, ich lasse schon mal die Maschine meinen Job machen. Aber das ist so der erste Punkt, wo ich sage, so, hey, das kann an vielen Stellen einfach nicht funktionieren. Ne? So, und das ist, glaube ich, die Basisarbeit, die man dann halt machen muss und wo man sich vielleicht auch ein Stück weit schon zu sehr sicher ist, dass die Maschine an der Stelle irgendwie meine Arbeit übernimmt.
Du sagst es gerade so, auch wie sich unsere Rolle verschiebt, ne? Von im Prinzip, du erklärst die Plattform so zu ein bisschen was anderem, weil du auf der Plattform alles richtig machen kannst, weißt du, so Schulnote, alles abgehakt, wie der Account, über den du gerade sprichst. Hm. Aber für den Kunden ist es in der Form ja trotzdem so gewesen, dass es nicht zufriedenstellend funktioniert hat.
Korrekt,
ja. So. Und dann haben wir ja so ein bisschen das Thema, wenn die Plattformexpertise gegeben ist und da irgendwie keine Fehler erstmal gemacht sind, irgendwelche Optimierungen finden wir dann immer, dann wieso funktioniert das nicht? Wenn wir auch sagen, nochmal so gleich Disclaimer, das Geschäft des Kunden funktioniert durchaus. Der Kunde verdient Geld, hat Akquisitionskanäle, die funktionieren und jetzt guckt er hier drauf und denkt, warum hier nicht?
Ja, und das Thema ist da nicht bessere Kreation, ne? Das ist halt auch ganz
schön. Das ist auch nicht, nee. Ja. Es ist, stimmt, in den letzten 2 Jahren war das ja die Antwort auf 95% aller Fragen, warum es nicht funktioniert, aber das ist es hier nicht.
Richtig. Und das ist halt irgendwo auch ganz spannend zu sehen, weil ja viele, die uns auch zuhören oder viele Fragen, die uns immer erreichen, ist so dieses Thema, ja, wie schätzt ihr denn eure Rolle ein? Was kann dann irgendwie automatisiert werden? Was kann standardisiert werden? Aber um in diesem Beispiel zu bleiben, um auch mal so konkret zu machen, über welche Basics wir dann sprechen, das sind tatsächlich halt BWL und Marketing Basics, ne? So, und da muss man ehrlicherweise sagen, so die Herausforderung ja häufig bei einem Kundenprojekt, wenn wir mit einem Kunden starten, ist zu verstehen, wie verdient der Kunde denn Geld?
Ja.
So, weil wir erzeugen am Ende erstmal über Werbung Kosten und müssen ja gucken, dass wir das in ein vernünftiges Verhältnis bringen. Und an der Stelle ist natürlich dann dieses ganze Thema, wie setze ich mich mit Produkten, SKUs, Deckungen, Kalkulationen, Kundenakquisitionskosten etc. auseinander, ist halt häufig eine Arbeit, wo relativ schnell klar wird in einem Setup, da hat sich vorher keiner Gedanken gemacht, ne? Weil wenn ich mir keine Gedanken dazu mache, führt das dann halt oft dazu, dass ich den Best Practices glaube und sage, ja, ich mache eine Kampagne, eine Anzeigengruppe und da schmeiße ich alles rein. So, aber wenn ich halt, keine Ahnung, 150 Produkte habe mit komplett unterschiedlichem Pricing, anderen Positionierungen und Co., dann wird vielleicht die Maschine auf den kurzfristigen Erfolg für sich optimieren, aber ob das dann am Ende in der Kasse für mich den Unterschied macht, schwierig.
Also ich glaube, also natürlich hat sich jemand im Unternehmen Gedanken zur Kalkulation gemacht, aber diese Ableitung aus dem Basis-Case zu, was bedeutet das für uns im Marketing, wenn das ganze Geld verdienen soll, welche Möglichkeiten bestehen da und was bedeutet das an Umformung, auch in so einem kompetitiven Feld, ne? Also es ist, es sind mehr Werbetreibende da, es gibt wahrscheinlich Konkurrenz, die ist auch unterwegs, die Preise sind sukzessive gestiegen, also ist es in den meisten Fällen kein Selbstläufer. Und dann ist die Rolle eben eigentlich an dieser Connection jetzt inzwischen viel mehr geknüpft, ne? Zu sagen, okay, so funktioniert ihr als Unternehmen. Mhm. Das sind Werttreiber im Unternehmen. Mhm. Dadurch, dass wir höhere Volumina schaffen, dadurch, dass die Deckungsbeiträge hier anders sind. Whatever. Und welche Ableitung bedeutet das für am Ende das digitale Marketing? Und das ist tatsächlich dann, wo man normalerweise diese Silos so ein bisschen überwinden muss, ne?
Ja, und alle sagen jetzt so, ist ja klar, ist ja alles, ihr erzählt jetzt nichts Neues, aber ihr könnt euch nicht vorstellen, wie oft wir an einen Punkt kommen, wo wir dann da versuchen, tiefer reinzukommen und alleine im Briefing an die Agentur oder auch in so einer Test-and-Learn-Roadmap, in so einem Testkatalog fehlen dann halt Hypothesen, die belegbar machen, wie wollen wir das Ganze denn nach vorne bringen, ne? Ja. Also diese ganze Betriebswirtschaft, dieses ganze betriebswirtschaftliche Puzzeln, dann am Ende und das Übersetzen in die Setups, das passiert in echt seltenen Fällen, klar, so die High-Scale-E-Com Setups, die es da draußen gibt, und da gibt es ja durchaus jetzt nicht nur Leute, die das nicht so machen, aber der Großteil der Shops, die irgendwie so 360 Grad betreut werden, wo einfach mal Paid Social mitgemacht wird, oder auch so dieser Klassiker, ja, hat für uns noch nicht funktioniert, guck mal drauf, aber glauben wir nicht mehr dran, weil hat in der Vergangenheit auch keiner hinbekommen. Und dann fängst du nicht an mit Kampagneneinstellungen, sondern fängst halt an mit so, mit welchen Produkten, Kundenakquisitionskosten, was können wir denn da machen? Und da sieht's dann halt häufig so aus, dass die ehrliche Antwort ist, die Frage hat uns noch nie jemand gestellt und haben wir uns noch keine Gedanken gemacht, wie wir das dann auf Social abbilden.
Ich hoffe ehrlich gesagt, dass wir eigentlich nichts grundsätzlich Neues erzählen. Ja, muss man ja so sagen. Ich hoffe, wir erzählen nichts grundsätzlich Neues, weil das ist das Erfolgsrezept von den Marken, die auf diesen Plattformen erfolgreich werben seit Jahren. Das ist ja nicht so, als wäre das jetzt einmal vor kurzem um die Ecke gekommen. Aber die Notwendigkeit, um überhaupt jetzt noch einen befriedigenden Erfolg zu schaffen, ist halt, dass man so denkt und dass man diese Schritte zieht.
Ja, und dann noch ergänzen, das ist, glaube ich, so das zweite Thema, was halt gerade wieder akut ist. Ich meine, ich verstehe das auch, ne? Irgendwie komplexe Themen runterbrechen auf einfache Metriken und Zahlen. Das hat in der Vergangenheit schon immer gut funktioniert, aber jetzt muss man natürlich auch schon ehrlicherweise sagen, dass so eine Metrik wie ein ROAS oder Metriken, die halt plattformnativ sind, die nicht übersetzt werden können in eine betriebswirtschaftliche Betrachtung, für mich halt wenig bis nichts wert sind, wenn am Ende da diese Brücke nicht gebaut werden kann zu, ja, was passiert auf der Plattform, was bedeutet das in meinem Bestand und in meiner Kasse. Und wenn ich halt nur auf ein CPA, auf ein CPC oder auf ein ROAS oder sonst irgendwas optimiere, dann bin ich halt extrem blind unterwegs oder laufe halt auch einfach Gefahr, auf die falschen Kennzahlen, also auf die falschen Metriken, Kennzahlen sind es ja noch nicht mehr, auf die falschen Metriken zu optimieren. Und das ist so der zweite Part, ne, der dann einfach noch dazukommt, weil man dann sagt, okay, ich mache auf der Plattform irgendwie simpel und einfach und alles das, was die Plattform sagt, und dann stimmt am Ende da irgendwie die Zahl, die dabei rauskommt, und dann guckt man in die Kasse und denkt sich so, ja, irgendwie stimmt die Geschichte hier nicht an der Stelle.
Und es lässt sich leider auch nicht sagen, wenn wir jetzt so auf E-Com-Cases gucken, dass es irgendwie ein Rezept gibt, das dann funktioniert, sondern es sind halt sehr viele unterschiedliche Faktoren, die Einfluss drauf haben, bist du mit einem Produkt oder wenigen Produkten oder vielen Produkten unterwegs? Haben die Produkte sehr unterschiedliche Margen zum Beispiel? Gibt es eine unterschiedliche Akzeptanz von Produkten? Gibt es bestimmte Einstiegsprodukte? Wie ist die Offergestaltung insgesamt, was das Bundling angeht? Wie hoch ist die Wiederkaufrate? Wie ist die Retourenrate? Und es lässt sich beliebig eigentlich fortsetzen, die Fragen. Ja. Und daraus ergibt sich eigentlich, was für Benchmarks kann man sich selbst setzen? So. Und wie sieht der strategische Approach am Ende auch aus? Es würde auch noch einen Unterschied machen übrigens, bin ich der kleine Marktteilnehmer und will aggressiv wachsen? Ist das Thema Liquidität für mich ein sehr stark bestimmender Faktor, weil ich vielleicht hohe Vorfinanzierungsaufwände habe? Bin ich vielleicht aber auch marktdominierend und will die anderen nur klein halten? Daraus folgt jedes Mal eine unterschiedliche Strategie im Operativen.
Ja, ich glaube, es ist ganz, ganz spannend, weil wir das ja natürlich auch spüren. Und diese Fragen zu stellen, sich mit dem Cases zu beschäftigen, ist ja immer die Frage so, verstehe ich mich halt als Umsetzeragentur, was ist quasi Strategie, was ist irgendwo Beratung, wie grenzt man das auch ab? Aber gerade diese Fragen permanent zu stellen, das ist ja nicht in Form von einem Workshop getan oder so, ne? Sondern das ist ja im Prinzip das, was du einfach mit einkaufst, wenn du Dienstleister hast, und was aus vielerlei Erfahrung für den Kunden letztlich den Unterschied zwischen einem guten und einem schlechten Dienstleister macht, das lässt sich aber nicht in so einem Angebotsbestandteil oder in so einem Pricing irgendwie beurteilen, ne? Weil das dann so ist die Frage, welches Level ist das, wie viele Cases hast du gesehen und so, aber dann hast du irgendwann so diese klassische Dienstleister-Kunden-Perspektive, und kommt ja auch vor, der Kunde wechselt irgendwann zu jemandem anders und ist jetzt bei uns auch schon ein paar Mal vorgekommen, dass danach, nach einer Vertragslaufzeit, die dann zu Ende ist, vielleicht wieder zurückgewechselt wird, weil einfach gesagt wird, so, ja, keine Ahnung, das stand hier nicht in diesem Posten, in diesem Angebot, aber ihr habt die richtigen Fragen gestellt, ihr habt irgendwie euch die Zahlen selber aus dem Shop gezogen, ihr habt Hypothesen abgeleitet und ihr habt auch mal im Shop irgendwie rumgeguckt, was gibt's denn da gerade so, ne? Also dieses so sich selber beschäftigen mit dem Geschäftsmodell, das ist ja jetzt keine klassische Anforderung an einen Dienstleister, sondern das ist das Thema so, ich habe ein Ziel, ich will von A nach B kommen, wie komme ich da hin? Aber für mich hat sich das als so krasses Qualitätskriterium rausgeprägt, zu sagen, okay, ich will halt Fragen stellen können und ich fordere halt auch Zahlen an beim Kunden, auch wenn der nicht direkt versteht, was ich damit möchte. Aber ich brauche halt diese Freiheit, diese Hypothesen zu bilden, mich in die Geschäftsmodelle reinzudenken. Und das hat ja dann nicht nur Auswirkungen auf Paid Social. Ne? Und das ist halt schon eine Veränderung, die gerade im Markt so die Spreu vom Weizen trennt, auch wenn das jetzt irgendwie so eine Floskel ist.
Ja, absolut. Die man da bedient. Am Ende steht dahinter ja so, die reine Plattformexpertise und Plattformbetrachtung wird am Ende keinen Unterschied machen, du bist auch kein Erfolgsgarant.
Ja.
So, und dann kommen wir ja auch immer in die Diskussion, kann das nicht alles die KI machen?
Ja.
Wir sind zumindest jetzt gerade an einem Stand, wo man sagen muss, wir reden über trotzdem zwei Welten. Wir sind dann ja im Prinzip die Mittler zwischen den Welten. So,
ja, genau.
Dem Geschäft dieses Kunden und dem, was auf der Plattform passiert. Und am Ende hat die Plattform zur Optimierung nicht alle Daten zur Verfügung, weil es eben auch nicht alle so greifbare, digital strukturierte Daten da sind, strategische Ziele und so weiter, die für den Kunden am Ende relevant sind und die am Ende eben auch für die operative Strategie relevant sind. Und diese Aussteuerung am Ende ist weniger eine Frage von Features, sondern eben von diesem Hintergrund, den man für sich selbst aufgebaut hat. Und das ist zumindest momentan ja auch auf jeden Fall so ein Punkt, den wir noch nicht, who knows, über KI gerade abgebildet sehen.
Ja, voll.
Und es ist auch interessant, finde ich immer, es ist auch keine Frage der Größe des Unternehmens, ob sie da weiter sind oder nicht weiter sind. Also rein digital gewachsene E-Com-Unternehmen haben normalerweise den Erfolg im Prinzip über dieses darüber bereits aufgebaut, dass sie so funktionieren. Aber Marken, die vielleicht eher aus der Offline-Welt kommen und dann ins Digitale eingestiegen sind, andere Akquisitionskanäle über Handel und so weiter betreiben und auch anderen Marktlogiken bisher unter ausgesetzt waren, für die ist das eine Challenge.
Aber ich will doch nur den einen Hack, Alexander, damit es besser geht.
Ja.
Das ist immer so einfach, wenn man Dinge einfach so, guck mal hier, ich mache eine Kampagne, eine Anzeigengruppe und pack da alle Ads rein. Es war so einfach. Jetzt machst du es wieder so kompliziert.
Ja, tut mir leid. Es ist unangenehmerweise ist es viel Aufwand. Und ich meine, es ist so neu ist es eigentlich nicht. Es war bei allen anderen Marketingkanälen eigentlich ähnlich so. Ne? Auch wenn du out of home oder sowas gebucht hast. Wenn du dir die Mühe gegeben hast, die Platzierung sauber auszusuchen und nicht irgendwie fröhlich in der Breite einzukaufen, hast du andere und deutlich bessere Ergebnisse eingefahren. Mhm. Wenn du die Mühe gemacht hast, das sauber zu messen und so weiter, als wenn du einfach gesagt hast, oh, ich habe ja ein sehr schönes, sehr einfaches Angebot erhalten.
Ja, das ist tatsächlich so. Also ich glaube so, es ist ja noch Anfang des Jahres und natürlich neue Vorsätze und neue Tricks und wir haben alle irgendwie gerade vielleicht an der einen oder anderen Stelle dann scheinbar doch mehr Zeit, um uns mit so einfach vermeintlichen Hacks und Tricks auseinanderzusetzen. Aber ich gehe schwer davon aus, dass wir halt einfach, oder nicht wir, sondern dass es da draußen schon ein Problem ist, dass man sich mit einem Schwerpunkt oder mit einigem Zeitkontingenten mit diesen Themen auseinandersetzt. Und dadurch so ein Stück weit diesen Fokus verliert, ne? Um zu sagen, okay, wo gucke ich denn hin, um zu steuern? Und wie leiste ich denn diese Übersetzung? Und auch mit welchen Informationen steuere ich meinen Dienstleister oder auch meine Mitarbeitenden? Weil es gibt nicht selten, gerade in großen Organisationen, atmen die Leute dann auf, wenn ich irgendwie einen Workshop mache, wo ich dann immer sage, so, ihr habt hier jemanden sitzen, den interessiert halt nicht der nächste Beitrag auf LinkedIn, was andere besser machen und wer jetzt hier irgendwelche Preise gewinnt oder so, weil letztlich die Spielregeln, nach denen die Systeme funktionieren, die verändern sich ein Stück weit schon, aber die Maßgaben oder das Fundament, auf denen Werbung, Promo und Co. läuft, die haben sich halt nicht verändert, nur weil das jetzt auf YouTube oder auf Meta stattfindet.
Es ist am Ende, das sind halt, alle Plattformen sind Mittler. Der erste Punkt ist, nichts ist möglich, wenn wir die Menschen nicht erreichen. Nichts ist möglich, wenn wir Menschen nicht bewegen. Also wenn wir nicht relevant auf sie zugehen. Und
ich wünsche mir einfach so gute Vorsätze für das Jahr, Alexander. Ne? Ich wünsche mir einfach, dass wir halt den Hype und den Noise ein Stück weit rausnehmen, weil letztlich profitieren wir alle davon, wenn wir halt die Sachen mit den Leuten teilen, die jeden Einzelnen nach vorne bringen. Und aktuell ist es halt mehr so dieses, es ist eher Clickbait getrieben, so. Es geht mehr um die Klicks als um die Qualität. Und das macht es halt natürlich so schwierig auch für, und das finde ich so schade, ne, wenn du jetzt zuhörst und sagst so, ja, da sagen Jan und Alexander viele Sachen, ich mache das ja schon seit 30 Jahren. Da gibt's ja auch natürlich Leute, die sind schon lange dabei, die können das für sich sortieren und filtern. Es gibt aber halt auch super viele da draußen, die so im Zuge von digitaler Transformation und Co. in ihren Unternehmen mit einer Vielzahl von Informationen, Hacks, Tipps, Tricks und Co. so stark überfrachtet werden, dass denen die Orientierung halt komplett abhanden kommt. Ne? So, ja. Und dann natürlich da Entscheidungen getroffen werden, die, und das hat jetzt nichts mit uns zu tun. Ich finde das einfach nur, man sieht ja jetzt gerade, es gab, glaube ich, selten so wirtschaftlich herausfordernde Zeiten wie jetzt gerade. Und man sieht ja dann auch Traditionsunternehmen oder etablierte Unternehmen im Markt irgendwie verschwinden und guckt sich mal an, was die so die letzten 5 Jahre gemacht haben. Es ist ja nicht so, dass die in digital nicht investiert haben. Aber wenn man dann anfängt zu sagen, so, ja, wo haben die denn angefangen und welchem Trend oder welchen Themen sind die denn hinterhergelaufen, dann sieht man so, ja, okay, das hat halt auch viele Körner jetzt auf dem Weg gekostet und auch Vertrauen in die Maßnahmen. Und das führt natürlich auch dazu, dass der Kassenbestand, um da nochmal Gas zu geben und digital nach vorne zu kommen, einfach geringer wird. Und das finde ich halt, ist schon ein Thema, wo wir alle auch ein Stück weit eine Verantwortung haben, zu sagen so, ey, wie beraten wir denn den Kunden? Ne? Also verkaufen wir das, was irgendwie gut aussieht oder was den Kunden weiter nach vorne bringt? Weil wir haben jetzt schon mit einem Markt zu tun, da gibt's schon durchaus ein paar Leute, die können halt nicht mehr unendlich in das nächste Hype-Ding oder in den nächsten Kanal investieren, sondern wir müssen halt auch einfach gucken, dass es funktioniert. Und das wird natürlich eher auch noch dazu führen, dass bestimmte Themen, die wir letztes Jahr auch gehypt haben, ne, da müssen wir auch mal ehrlich sein, dass wir die halt deutlich depriorisieren werden. Ne? Also mir fallen da schon so 2, 3 Sachen an, wo man sagt, so Kanaldiversifizierung, welche Plattform erschließt man noch? Gehe ich jetzt all in bei TikTok Shop oder lass das erstmal sein? So, also da gibt's, glaube ich, schon ein paar Themen, die man da auch einfach mal an die Seite legen muss, um den Mut zu haben, zu sagen, so, nee, das mache ich jetzt mal nicht, auch wenn mich mein Chef oder meine Chefin damit konfrontiert, warum machen wir nicht auch XYZ?
Ja, aber auch das ist ja eine Entscheidung, die einmal natürlich budgetär bestimmt sein kann. Strategisches Thema kann aber eben das Thema auch Konsolidierung sein. Mhm. Und lieber reize eine Plattform oder in ihren Möglichkeiten eher aus oder das Publikum, das du dort erreichen kannst, als jetzt dich zu verzetteln. Und dieses Verzetteln und dieses Defokussieren ist ja das, worüber wir jetzt gerade sprechen. Zu viele Plattformen, zu viele Features. Was schafft jetzt tatsächlich Wert für einen Account beziehungsweise ein Unternehmen? Mhm. Diese laufenden Features, die hinzukommen, wie immer man es nennen will und so weiter, da sind ja Dinge bei, wo wir sagen, okay, das ist ein Hebel. Mhm. Aber nahezu alle diese Dinge bringen nichts, wenn sozusagen dieses Basiswerk nicht sauber ist.
Ja.
Das ist halt die Voraussetzung dafür, dass du überhaupt sozusagen das, was über Features möglich ist, am Ende noch wertschöpfend einsetzen kannst. Und dann ist es, ne, also es ist ja so, wenn du halt diese Basis, womit verdiene ich hier eigentlich Geld, wo liegen Margen drauf, wie ist mein Produktkatalog diversifiziert, wenn du das nicht sauber beachtet hast, dann ist es jetzt, sind kleinere Features am Ende nicht mehr von Belang.
Das ist so, ja. Ja, das, was da spannend zu sehen sein wird, jetzt auch in der Entwicklung, wenn halt Unternehmen weiter Inhouse-Ressourcen aufbauen, die vielleicht noch weniger Erfahrung haben oder gerade am Anfang stehen, dass die natürlich auch damit konfrontiert sind, wo hole ich mir denn den Input her, wer zeigt mir, wie der Job geht, und wenn die halt dann einfach nur das Internet aufmachen und anfangen zu recherchieren, sind die halt natürlich auch erstmal mit einer Flut konfrontiert, wo man sagen muss, so ja, okay, das zu sortieren und für sich zu übersetzen in was mache ich jetzt und warum lasse ich bestimmte Dinge sein, ist halt eine extreme Herausforderung, gerade wenn ich irgendwie auch Sachen dann versuche selber umzusetzen, ne? Weil vielleicht hatte ich in der Vergangenheit einen Dienstleister, der das für mich organisiert und gemacht hat. Das jetzt selber zu tun, ist halt in der Organisation und im Sortieren einfach auch schon eine Riesenaufgabe.
Aber diesem Noise zu widerstehen, dem Hype-Train zu widerstehen, ist für jeden eine große Challenge. Ehrlich gesagt, da können wir uns ja auch nicht ausnehmen. Wenn du was siehst, denkst du, oh, wieso weiß ich das noch nicht?
Ja.
Macht das jetzt einen Unterschied? Und es triggert erstmal initial.
Ja,
das ist klar. So, ne? Und das auch bei Personen, die mit einem relativ großen Erfahrungsschatz haben und wo wir eigentlich wissen, ruhig bleiben. Aber erstmal geht der Puls hoch.
Ja, und die Frage muss ich ja natürlich auch aushalten können, ne? Warum machen wir das nicht auch?
Ja.
So, da muss man ja auch in die Argumentation gehen und sehr klar sein und in der Beweisführung, warum man es nicht tut. Das wird schon sehr spannend sein, aber um das abzuschließen, wird halt ein sehr spannendes Jahr werden, weil ich gehe davon aus, dass der Noise nicht weniger wird, sondern dass es halt deutlich mehr Noise geben wird, mehr Tipps, Tricks und Hacks. Aber Alexander, wenn ich jetzt komplett neu am Start bin, ne? Mhm. Und ich möchte nicht irgendwie in den nächsten Buzzword, Tipps, Tricks, Hacks, Wirbelsturm laufen. Zu welchem Event sollte ich denn dann dieses Jahr gehen?
Na, ich hätte eine kleine Empfehlung für dich.
Das ist gut.
Im September in Köln, das ist gut, du wohnst nicht so weit weg.
Das ist auch gut.
Ja. Ads Camp.
Genau. Wir wissen, wie es euch da draußen geht und wollen euch herzlich dazu einladen, euch ein Ticket zu besorgen am 21.09. in Köln im Hilton. Zum 9. Mal geht das Adscamp über die Bühne und da versprechen wir, dass es Cases gibt, die nicht auf den nächsten Tipp oder Trick oder Hack setzen, sondern die fundiert aus der Praxis heraus die Dinge auf die Bühne bringen und euch zeigen, was gerade funktioniert, wirklich funktioniert und auch nachhaltig Substanz bietet, um Setups auszubauen, besser zu werden, Ergebnisraten kontinuierlich zu steigern und nicht irgendwie eine halbe Stunde über die nächste Funktion sprechen, die da am Horizont ist, die vielleicht in einem Dreivierteljahr wieder outdated ist. Deswegen holt euch eure Karte für das Adscamp. Early Bird Tickets gibt's auf adscamp.de.
Dann heißt das doch jetzt, meine nächsten Tools, wenn ich das gehört habe, sind, um mein eigenes Leben besser zu machen, das Mantra laut aufsagen, ich muss nicht jedem Hype folgen,
Korrekt.
Aber ich möchte meinen Job besser machen, deswegen hole ich mir so ein Ticket.
Ja, und das ist auf jeden Fall ein guter Anfang. Und dann kommt es, glaube ich, extrem darauf an, wie gut bin ich darin zu verstehen, welche Fragen muss ich mir stellen, um mein Geschäftsmodell in gute Kampagnen auf der Plattform zu übersetzen. Und das ist die Kernaufgabe. Das ist Daily Business.
Das sind doch beruhigende Schlussworte.
Und mit einem positiven Spin rausgehen. So, wir freuen uns über alle, die jetzt zugehört, abonniert und geliked haben. Gebt uns gerne Feedback auf diese Folge. Aktiviert die Glocke, dann bekommt ihr immer wieder die neueste Podcast-Folge von uns direkt in euren Player gepusht. Wir freuen uns über alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die wir auf dem Adscamp treffen und freuen uns schon auf die nächste Folge, wenn ihr zuhört.
Absolut. Wenn ihr das nicht gut fandet, müsst ihr nicht bewerten, dann schreibt uns direkt. Wenn ihr es gut fandet, dann bewertet gerne.
Oder machen wir es so. Alles klar. Also.
Dann herzlichen Dank allen und tschüss.
Ciao.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefällt und ihr mehr wollt, abonniert uns auf iTunes oder Spotify und bewertet uns gern. Und wenn ihr Hilfe braucht, damit eure Kampagnen fliegen lernen, bucht einfach eine kostenfreie Strategie-Session. Den Link findet ihr in den Shownotes.